Ich kann mich nicht an den Moment erinnern, als meine Eltern von lustigen Menschen, die Spaß an ihren Enkelkindern hatten und Urlaub auf Mallorca machten, zu streitsüchtigen, starrsinnigen, narzisstischen Alten wurden. Vor allem meine Mutter, die früher warmherzig und fröhlich war, der Mittelpunkt jeder Party, ist zu einer unwirschen, bösen Frau mutiert. Alles muss sich um sie drehen, was ihre Töchter oder Enkel ihr erzählen, kommt nicht mehr an, oder es interessiert sie nicht, oder beides. Ich wäre gern die liebevolle und geduldige Tochter, die, die weiß, dass Mama es nicht böse meint. Stattdessen ist nach jedem Besuch, jedem Telefonat so unfassbar viel Wut in mir. Weil sie schon wieder so egoistisch, selbstbezogen und achtlos wie kleine Kinder sind. Zur Wut kommt Verzweiflung, weil ich weiß, dass es keinen Weg zurück gibt, sondern dass es nur noch schlimmer wird. Vielleicht hatte ich eine zu romantische Vorstellung davon, wie meine Eltern alt werden würden. Mit diesem kurzen Einblick in die Geschichte von heute begrüße ich euch alle zu einer neuen Folge von Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi, ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, heute geht es um ein Thema, das viele von uns kennen. Eltern, die im Alter schwieriger werden, die unsere Geduld auf die Probe stellen und wie wir damit umgehen können, ohne uns selbst zu verlieren. Die heutige Geschichte ist von Lucy. Sie hat uns erzählt, wie sich der Alltag mit ihren Eltern entwickelt hat, wie sie Wut, Verzweiflung und Liebe gleichzeitig erlebt. Als Expertin habe ich heute dabei Hannah Gensch, systemische Therapeutin aus München, die uns heute einige Tipps geben wird, wie man mit all diesen verschiedenen Gefühlen, die in einem hochkommen können, wenn einen Eltern im Alter wahnsinnig machen, umgehen kann. Hallo Hannah, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Alex, schön da sein zu dürfen.
Ja, auch Lucy möchte anonym bleiben aus verständlichen Gründen und deshalb erzähle ich ihre Geschichte. Jede Woche fahre ich mit den allerbesten Absichten zu meinen Eltern. Ich backe etwas, nehme den Lieblingssekt meiner Mutter mit und freue mich auf meine Eltern. So viele gute Absichten, die sich beim ersten Stück Käsekuchen alle in Luft auflösen. Wie beim letzten Mal, als ich gewagt habe zu erwähnen, dass der Neubau einer Garage für 60.000 Euro vielleicht kein so gutes Projekt ist, wo sie doch beide mit über 80 kaum noch Auto fahren sollten. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Meine Mutter bricht in Tränen aus, weil ich anscheinend glaube, dass sie bald sterbe und deshalb keine Garage mehr brauche. Und mein Vater poltert, dass schließlich ich als einziges Familienmitglied durch die Führerscheinprüfung gerasselt sei und mir daher sowieso keinen Urlaub erlauben könne. Ich kann mich nicht an den Moment erinnern, als meine Eltern von lustigen Menschen, die Spaß an ihren Enkelkinder hatten und Urlaub auf Mallorca machten, zu streitsüchtigen, starrsinnigen, narzisstischen Alten wurden. Vor allem meine Mutter, die früher warmherzig und fröhlich war, der Mittelpunkt jeder Party, ist zu einer unwirschen, bösen Frau mutiert. Alles muss sich um sie drehen, was ihre Töchter oder ihr Enkel ihr erzählen, kommt nicht mehr an. Oder es interessiert sie nicht. Oder beides. Bei der Frage, ob ein wenig Unterstützung in Gestalt einer Haushaltshilfe nicht eine gute Idee wäre, ist sie hellwach. Das schaffen wir noch sehr gut allein, liebe Tochter. Wir sind noch nicht so alt. Doch seid ihr, denke ich, und wische im Vorbeigehen den Staub von der Standuhr. Schon der Gedanke, dass meine Geschwister und ich ihnen bald klarmachen müssen, dass sie aus dem viel zu großen Haus mit dem riesigen Garten ausziehen sollten, weil sie damit alleine nicht mehr fertig werden, jagt mir Angstschweiß auf die Stirn. Ich wäre gern die liebevolle und geduldige Tochter, die, die weiß, dass Mama es nicht böse meint. Stattdessen ist nach jedem Besuch, jedem Telefonat so unfassbar viel Wut in mir. Weil sie schon wieder so egoistisch, selbstbezogen und achtlos wie kleine Kinder sind. Zur Wut kommt Verzweiflung, weil ich weiß, dass es keinen Weg zurück gibt, sondern dass es nur noch schlimmer wird. Vielleicht hatte ich eine zu romantische Vorstellung davon, wie meine Eltern alt werden würden. Vor 10 Jahren saßen meine Schwester und ich mit unserer Mutter auf ihrer Terrasse. Wir plauderten über Gott, die Welt und den neuen Fitzek-Krimi. Unsere Männer standen mit meinem Vater am Grill und diskutierten über den besten Zeitpunkt, um die Steaks zu wenden. Die Kinder spielten im Garten. Abends fuhren wir mit dem wohligen Gefühl, eine große, glückliche Familie zu sein, nach Hause. Doch das hat sich geändert. Aus alt wurde älter und schließlich gebrechlich. Heute verlassen die beiden kaum noch das Haus. Ich vermisse diese Zeit. Vor allem vermisse ich, wie meine Eltern damals waren. Längst hat sich das Kräfteverhältnis zwischen uns verändert. Unmerklich und doch so viel früher als gedacht. Die Familienfeste, Weihnachten, Ostern, runde Geburtstage wurden an mich als ältestes Kind weitergereicht. Natürlich übernehme ich diese Verantwortung. Aber es fällt mir meistens nicht leicht. Ich habe ein eigenes Leben, 3 Kinder, einen Ehemann, einen Job, ein Sozialleben. Es kostet mich Kraft, Organisationstalent und ja, auch Geld, regelmäßig von München nach Würzburg zu fahren. Um zum Beispiel 3 Tage bei meiner Mutter zu verbringen, während mein Vater am Alumni-Treffen teilnimmt. Was meine Eltern nicht sehen, dass ich mein Leben dafür zum Stillstand bringe. Dass ich meine Kinder wegorganisiere, mir freinehme und Einladungen, die mir lieb waren, absage. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie erwarten, dass ich da bin, kränkt mich. Meine Freundin erzählte mir neulich, dass sie und ihre Schwester irrwitzige Wege auf sich genommen haben, weil ihre Mutter für einen Termin alle beisammen haben wollte. Natürlich machten es die Töchter möglich, mit unfassbaren Verrenkungen und Nachtzügen quer durch Europa. Das mütterliche Fazit aus diesen Bemühungen? Ach, wie anstrengend, was wir uns da antun. So sehr ich mich aufrege, so leid tut mir meine Mutter natürlich. Sie betrachtet ihr Leben als Niederlage, hadert heute damit, dass mein Vater beruflich viel unterwegs war und sie mit den Kindern alleine gelassen hat. Verstehe ich nicht. Sie hat zwei wunderbare Töchter, einen tollen Sohn, 8 Enkelkinder und einen Mann, der sie seit fast 60 Jahren liebt. Aber auch das ist, wie ich lernen musste, typisch fürs Älterwerden. Die eigene Lebensgeschichte wird kleingeredet, das Selbstwertgefühl nimmt ab. Wenn ich meine Mutter weinend auf der Gartenbank finde, weil sie denkt, dass sie nichts erreicht hat und ihr Mann sie jetzt auch noch verlassen hat, er werkelt gerade in der Garage, die natürlich doch gebaut wurde, sie hat es nur vergessen, dann platzt mein Herz vor Liebe. Dann nehme ich sie in den Arm, wenn sie mich lässt. Sie, die immer stark war, ist heute zerbrechlich und zart. Ich erzähle ihr, was sie Wunderbares im Leben erreicht hat, dass meine Geschwister und ich ihr alles verdanken, dass ihr Mann jetzt nicht mehr auf Dienst reisen muss und immer für sie da ist. Es gibt Momente, da denke ich, sie versteht mich. Was ich sage, dringt zu ihr durch. Sie lächelt. Bis zum nächsten Morgen. Da will sie keine Medikamente nehmen, nicht unter die Dusche gehen und goldene Sandalen tragen. Es ist Januar. Ich schwöre, es ist einfacher, mit einem 5-Jährigen klarzukommen. Und dennoch sage ich mir, meine Eltern waren immer für mich da. Ich werde auch für sie da sein. Manchmal hilft es mir dabei, gelassener zu sein und meine Eltern, besonders meine störrische Mutter, zu ertragen. Manchmal auch nicht. Aber am Ende backe ich doch wieder Kuchen, packe den Sekt ein und fahre zu ihnen, weil ich sie liebe. Ja, Hanna, ich finde, es ist wirklich eine emotionale Geschichte, weil ich glaube wirklich jeder, der Eltern hat, die einfach schon ein bisschen älter geworden sind oder eben auch mal in so eine pflegende Rolle reinrutschen musste, das berührt einen schon. Was springt dich so als erstes an oder welche Dynamik fällt dir sofort zwischen den Eltern und der Tochter auf?
Das, was mich besonders berührt oder auch anspringt in diesem Fall, ist diese Paraidentifizierung im Rückwärtsgang. Das heißt, die Tochter wird zur Mutter, übernimmt Verantwortung für das Wohlbefinden, für das Glück, für das Leben der eigenen Eltern. Und natürlich ergibt sich dadurch eine sehr anstrengende Dynamik für alle Beteiligten, weil natürlich kämpfen die Eltern gegen diesen Autonomieverlust und wollen eigentlich wieder zurück in dieses selbstbestimmte, starke Sein, was wahrscheinlich aufgrund des Alters und der Gebrechlichkeit und der fehlenden kognitiven Flexibilität auch manchmal gar nicht so möglich ist. Und da verwischt sich wahrscheinlich einiges an einem destruktiven Mix aus Vorwürfen und Tränen und es ist schwer, da rauszukommen.
Warum können denn Eltern im Alter überhaupt so viel schwieriger werden? Es passiert ja auch nicht allen, oder doch?
Es passiert häufig, denn dieser Starrsinn oder dieses Böse, was dann da auch manchmal rein interpretiert wird, ist eigentlich Angst und Scham. Es ist Angst vor dem Verlust der eigenen Flexibilität. Man merkt, es geht nicht mehr so leicht im Alltag. Man vergisst öfter mal was. Man ist vielleicht auch überfordert. Ein Arzttermin am Tag ist schon fast eine Überanstrengung, wenn dann noch ein Telefonat ansteht. Um Gottes Willen, wie soll man das nur schaffen? Und am einen oder anderen Tag oder in einer ruhigen Minute reflektiert man das für sich selber und ist unzufrieden, unglücklich mit dem eigenen Sein und sieht natürlich aber auch keine Perspektive, weil das Leben so weit vorangeschritten ist, dass die eigene Lebensenergie auch fehlt, mehr leisten zu können. Und man muss ja auch nicht mehr leisten. Da geht es eher darum, in die Akzeptanz zu gehen, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Alter und gut zu sich zu sein. Diese Angst und diese Scham und dieses schwindende Autonomie kehrt sich dann meistens um in diese Wut, in diese Kraftlosigkeit oder auch in diese Kraft in den Worten den eigenen Kindern gegenüber, in Vorwürfe. Und das ist eine ungute Dynamik für alle Beteiligten. Aber vielleicht fällt sie leichter, wenn man genau das dahinter sieht, was es eigentlich ist. Die eigene Angst, die eigene Scham, die Unzulänglichkeit, die in dem Moment gefühlt wird von den eigenen Eltern, um es so vielleicht besser auffangen zu können.
Mhm. Lucy hat ja auch so gesagt, dass sie einfach so oft von so widersprüchlichen Gefühlen auch so überrollt wird, ne? Sie liebt ihre Eltern, aber gleichzeitig ist da eben so viel Wut, Enttäuschung, auch Frustration, aber eben auch viel Liebe. Wie kann man denn für sich selber diese widersprüchlichen Gefühle einordnen?
Es hört sich sehr stark nach einer ambivalenten Liebe an bei Lucy, die sie da fühlt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Mein Rat wäre hier, liebe Lucy, hör auf, gegen diese Wut zu kämpfen. Sie ist in Ordnung. Du kannst deine Mutter, deine Eltern auf der einen Seite lieben. Es geht nach dem Sowohl-als-auch-Prinzip. Man kann lieben und man kann aber auch gleichzeitig sagen, hoch, Mann, ist das anstrengend. Seid ihr anstrengend und schwierig. Und auch da ist wieder mal der Schlüssel die Akzeptanz zu der aktuell entstandenen Situation. Man kann die Person und das Verhalten der Person voneinander trennen und das Verhalten für sich bewerten, aber die Person trotzdem lieben.
Ich finde es ein ganz, ganz schöner Satz, weil ich glaube, gerade auch wenn man Eltern hat, die erkrankt sind, ne, im Alter kommt oft auch Demenz oder auch ein Alzheimer, so eine Geschichte dazu. Da merkt man ganz sehr, dass man Verhalten und Person trennen muss. Wie schön, wenn man sich das bewusst macht, weil man muss irgendwie lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Wir hatten es gerade über, was muss man und was muss man nicht vor dieser Aufnahme. Aber ich glaube, hier sollte man es zumindest, um für sich selber auch einen Weg zu finden. Weil lass uns hier gerne direkt mal über Strategien sprechen. Seine Eltern so zu sehen, als Kind auf einmal in diese andere Rolle reinzurutschen und eher für die Eltern so da zu sein, wie sie vielleicht auch für einen selber als Kind da waren, das ist ja schon auch anstrengend und auch einfach verwirrend, weil emotional, da geht ganz viel mit einem vor. Trotzdem ist es doch auch hier auch gesund zu lernen, Grenzen zu setzen, ohne dass man Schuldgefühle entwickelt. Hast du da Strategien für uns?
Ich glaube, das, was immer helfen kann, sind Strukturen in solchen Situationen, die Sicherheit bringen. Das heißt, dass man wirklich sich überlegt, wie soll denn dieser Besuch aussehen? Wie soll dieser Besuch strukturiert sein? Dass man nicht hinfährt mit Open End und sagt, ja, schauen wir mal, wie der Nachmittag sich entwickelt, sondern dass man sich ein Zeitlimit setzt für sich selber und sagt, okay, ich bleibe vielleicht 2 oder 3 Stunden, je nachdem, wie die eigenen Grenzen an dem Tag denn so gesetzt sind, was möglich ist, was nicht, und sich dann dafür auch nicht verurteilt, sondern wirklich mit einer Klarheit da reingeht. Und auch wenn es mit dem ersten Stück Kuchen schon kippt und man merkt, da gewinnt jetzt keiner mehr, also weder meine Eltern gewinnen schöne Zeit mit mir, noch ich gewinne, dass man dann auch wirklich sagt, oh, ich muss heute schon früher los, ich fahre, und dann lieber vielleicht einfach diesen einen schönen Stück Kuchen miteinander gegessen zu haben, gute Minuten verbringen zu können und dann wieder zu fahren. Und auch ein wenig an seinem Wording schraubt. Das heißt, dass man nicht in diese Angriffsmentalität verfällt und die Autonomie der Eltern angreift in Form von, oh, ihr schafft das nicht mehr alleine, weil das macht natürlich was mit dem Gegenüber. Ja, wie, ich schaff das nicht mehr alleine? Ich bin
ja
immer noch deine Mutter.
Der Vorwurf, ne?
Ja, genau. Ich bin eine erwachsene Person, natürlich schaffe ich das alleine. Sondern dass man eher von sich aus eine Formulierung hervorbringt in Form von, ich schaff's nicht mehr, mir diese Sorgen um euch zu machen, das tut mir weh, das beschäftigt mich den ganzen Tag, wie können wir denn hier für eine Lösung finden, welche Entlastung braucht ihr? Und so den Spieß einmal umzudrehen.
Lucy hat ja auch selber gesagt, dass sie wahnsinnig viel Verantwortung übernimmt, ne, für Eltern, feste Kinder, ihre Zeit etc., auch für Kommunikation, wie reagieren, wann, ne, so. Ich finde, was in deiner Antwort gerade schon viel drin gesteckt hat, war so diese Balance zwischen Fürsorge und Selbstschutz. Ne? Lass uns da nochmal konkret drauf gehen. Wie findet man die? Weil ich glaube wirklich, dass einige aus diesem Pflichtgefühl, ich muss doch jetzt aber da sein, sich selber dann total vergessen und ja aber in dem Moment auch vergessen, wer sich selber permanent aufgibt, der kann auch nichts mehr geben, ne? Auch nicht seinen Eltern. Also ich glaube, da diese Grenze ist ja ganz wichtig und auch richtig, damit man überhaupt für jemand da sein kann. Trotzdem ist es so schwer, das im Alltag umzusetzen, gerade in so einer Situation.
Absolut. Und wir hatten vorhin ja auch die Frage mit der ambivalenten Liebe, mit den widersprüchlichen Gefühlen, auch das gehört da mit rein. Denn diese Wut, die Lucy fühlt, ist ja eigentlich eher ein Grenzschutz, den sie da für sich selber setzt. Eigentlich werden in dem Punkt ihre Grenzen, ihre Bedürfnisse, vielleicht auch ihre Kapazitäten überschritten. Und da ist eigentlich schon der Stopppunkt gesetzt. Denn wenn es diese Wut oder auch diese Grenzen nicht geben würde, würde es eher in Richtung Selbstaufgabe vielleicht auch schon, wenn man es jetzt ganz hart mal skizzieren wollen würde, als Endpunkt eine Erschöpfungsdepression stehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch hier Struktur reinbringt und vielleicht die 80-20-Regel benutzt. Und man kann nur das geben, was im eigenen Energietank drinnen ist. Das heißt, wenn sie Einladungen absagt, weil die außerhalb ihrer Kapazitäten liegen, die ihr aber eigentlich wieder Kraft geben, weil sie da Unterstützung erfährt, emotionale Unterstützung, vielleicht auch Psychohygiene betreiben kann, dann zahlt sie da einen sehr hohen Preis, wenn sie da nur noch in das Zurückhalten geht und in die Pflege und Fürsorge ihrer Eltern. Auch da hat keiner was davon. Deswegen bitte gut mit den eigenen Ressourcen umzugehen. Und auch wichtig wäre, sich wirklich Handlungsstrategien zu überlegen und vielleicht auch eigene Grenzen und Möglichkeiten mehr anzuerkennen, mehr zu sehen. Denn die einzige Pufferzone zu sein bei den Eltern in Form von, die Mutter sagt, ich will keine Haushaltshilfe, ich schaffe das alles noch alleine. Man sieht, sie schafft es nicht. Man fährt als Resümee 3-4 Mal die Woche zu den Eltern, um zu putzen, um einzukaufen. Hier und da hat aber zu Hause selber 3 Kinder und einen Job und so weiter und geht da in die völlige Selbstaufgabe, Selbstüberforderung. Ist es auch wichtig, diese Grenzen zu setzen und zu sagen, wir holen uns jetzt mal externe Hilfe dazu. Ich habe jemanden eingeladen vom Pflegestützpunkt, vielleicht aus dem Dorf oder aus der Stadt, der heute einfach mal kommt und uns berät. Und dann schauen wir weiter, um da schon mal eine kleine Tür zu öffnen.
Mhm. Ich würde gerne noch kurz bei der Wut bleiben, weil anfangs hattest du gerade gesagt, dass die Wut, die sich in Lucy zeigt, die bedeutet, dass sie ihre eigenen Grenzen überschreitet. Bedeutet das in dem Fall, dass die Wut in dieser Situation eigentlich, also natürlich ist es auf eine Art was Negatives, aber es zeigt ja auch viel. Das heißt, kann man, wenn man das Gefühl für sich wirklich wahrnimmt und auch annimmt und vielleicht auch merkt, okay, die entsteht, weil eben meine Grenze überschritten wurde, kann man doch auch sehr viel Klarheit über sich und seine Bedürfnisse gewinnen. Also wie viel Chance steckt in der Wut?
Spannend, dass du das fragst, weil ich finde nämlich Wut, weil du auch gerade gesagt hast, ist ja eher was Negatives. Und ich glaube, genau das ist ein Fehler. Auch, dass wir Kindern eigentlich signalisieren, eure Wut ist was Falsches, das ist blöd, jetzt setze dich da mal auf den Stuhl und überlegst, warum du so wütend bist. Nein, ich finde nicht, dass Wut etwas Negatives ist. Wut ist eine Emotion, deswegen auch diese Kategorisierung in positive Emotionen und negative Emotionen finde ich nicht richtig. Emotionen sind in uns und sind da und wir sollten sie nicht negieren. Wir sollten fragen, warum bin ich denn jetzt wütend? Was bringt mir denn diese Wut? Denn jede Emotion ist ja entweder ein Schutz oder etwas Gebendes, Bringendes. Das heißt, wir können hinterfragen und dann daraus auch ableiten, was brauchen wir denn, um diese Wut zu befrieden am Ende, um wieder in Harmonie und in eine Balance für uns zu kommen. Und hier ist es ja eher ein Schutzmechanismus, der uns beschützt vor der eigenen Überforderung, die vielleicht ansonsten entstehen würde, weil wir eben ein zu groß ausgeprägtes Pflicht und Gefühl haben oder auch diese Schuldfrage dann existiert. Ist es mein Schuldiger quasi, dass ich mich jetzt rund um die Uhr um meine Eltern kümmern muss? Und jetzt wären wir bei dem nächsten Punkt, den wir vorhin schon im Zweiergespräch hatten. Was muss man denn alles tun? Mhm. Muss man denn überhaupt was tun? Ich glaube, du sagtest darauf, man muss gar nichts tun, man darf ganz viel.
Man darf ganz viel, ja.
Ja, genau.
Ja, das war wirklich ein Satz, der mir in meiner bisherigen Erfahrung viel geholfen hat. So, ich darf, ich muss nicht. Aber ich glaube, weil es einfach auch so ein schöner, positiver Satz. Ja, also ich fand das bei mir im Alltag immer an vielen Stellen ganz, ganz passend, weil es auch so diesen Druck rausgenommen hat. Weil ich glaube, dieses Müssen, Erwartungen erfüllen, vor allem auch gesellschaftlich, aber natürlich familiär, in der Beziehung, dieser Druck, der zermürbt dann ja an jeder Stelle. Also, und das ist ja auch total menschlich und damit ist niemand allein.
Nein.
Ich würde gern nochmal auf diesen Punkt eingehen, dass ihre Eltern ja auch wirklich oft so defensiv verletzend agieren. Du bist da vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Es kommt natürlich aber auch, oder bei der Geschichte jetzt haben wir gesehen, dass diese Konflikte ja auch immer so wiederkehrend kommen, ne? Es gibt so kleine Auslöser, wie jetzt diese Garage, dass dann der Lucy schon wieder vom Vater vorgeworfen wird, ja, aber du bist doch da durchgerasselt, ne? Das hört ihr seit 30 Jahren, by the way. Die Information gebe ich hier gerne nochmal rein. Also es gibt so Auslöser, alte Muster und dieses Gefühl nach Dauerschleife. Wie kann man die vermeiden, beziehungsweise wenn sie da ist, wie kommt man da raus?
Radikale Akzeptanz.
Erklär uns das Konzept bitte nochmal.
Ja. Radikale Akzeptanz bedeutet in dem Fall, man wird seine über 80-jährigen Eltern nicht mehr verändern können und manche Dynamiken lassen sich auch ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr auflösen. Da haben wir das Thema zum Beispiel auch der kognitiven Flexibilität im Alter. Das wird uns alle ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt aufsuchen. Das bedeutet radikale Akzeptanz. Es sind meine Eltern und auch da wieder trennen. Ich kann den Mensch lieben. Ich kann das Verhalten für mich bewerten und da vielleicht auch mich abgrenzen und sagen, das ist kein direkter Angriff auf mich. Und ich kann meinen Vater trotz alledem lieben und wertschätzen. Auch wenn mich der Punkt vielleicht natürlich verletzt in dem Moment, aber wenn ich bespiele und reflektiere in mir, woher denn dieser Punkt vielleicht gerade kommt, ich möchte weiterhin autonom bleiben, ich möchte Stärke zeigen, ich fühle mich ohnmächtig und poltere deshalb jetzt gegen dich und das, was du sagst, wie kannst du denn nur sagen, dass ich eh nicht mehr viel Auto fahre mit 80, so ein Schmarrn, ich fahre noch wunderbar mit meinen 20 km/h auf der Straße, stört niemanden, dann ja, kann ich es vielleicht für mich auch nochmal anders einordnen.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, radikale Akzeptanz ist auch ein Weg, um emotional nicht zu zermürben?
Ja, definitiv. Denn ich sehe ganz viele Menschen, die sich da unglaublich aufarbeiten und nochmal in eine Reflexion mit ihren Eltern gehen wollen und das dann wirklich in einem Vorwurf-Kontaktabbruch-Szenario endet. Und das ist schade, wenn man die letzten Momente, die man eigentlich mit seinen Eltern teilen kann, mit geliebten Eltern, und davon spricht sie ja auch, wie schön es früher war, dass sie zusammensaßen, gegrillt haben, schöne Gespräche geführt haben, viel gemeinsam hatten und einfach das Alter sein Tribut zollt, dann darf man manchmal vielleicht auch ein wenig nachsichtig sein. Man darf nachsichtig sein und man darf die Eltern in den Arm nehmen und sagen, weißt du, Mama, ich liebe dich, und nach Hause gehen und trotzdem wütend sein und trotzdem sagen, boah, war heute ein schwieriger Besuch, aber diese direkte Konfrontation und immer wieder in diese Konfrontation zu gehen, stellt sich wirklich die Frage, was gewinnt man dabei oder verliert man nicht mehr?
Ja, da bin ich ganz bei dir, weil ich glaube, es ist halt einfach wirklich, es ist eine schwierige Sache, mit den eigenen Eltern so umzugehen, weil ich bin mir sicher, dass viele Menschen das in ihrem Alltag in anderen Beziehungen ganz gut hinbekommen oder vielleicht auch, wenn sie selber in der Elternrolle sind, auch für ihre Kinder zum Beispiel ganz, ganz anders auf die zugehen können. Aber wenn man, selbst wenn man erwachsen ist, man ist trotzdem in dieser Kinderrolle, und da einmal rauszukommen und sich quasi selbst sozusagen, stopp, ich bin nicht mehr das kleine Kind, das abhängig ist, sondern im Endeffekt, ich übernehme hier eine neue Verantwortung, auch eine ganz neue Rolle, das muss man sich vielleicht auch wirklich erstmal bewusst machen. Ne? Mhm. Und der Gedanke kann auch wirklich schmerzhaft sein. Das ist vielleicht kein leichter Prozess, wenn man irgendwie merkt, okay, man muss in eine neue Rolle reingehen, um auch diese Zeit, wie du sagst, die man noch hat, auch wirklich schön genießen zu können.
Ja, absolut.
Ich würde noch mal ganz gerne kurz, weil ich glaube wirklich, das ist einfach so ein emotionales Thema, da ist wirklich jeder konkrete Tipp, kann da, glaube ich, nur weiterhelfen, auch wenn man ihn schon mal gehört hat. Aber lass uns noch einmal zusammenfassen. Die kleinen Schritte im Alltag, um Besuche entspannter zu gestalten. Vorhin hattest du gesagt, wenn quasi schon der erste Biss beim Käsekuchen schon irgendwie halber eskaliert, dann bleibt's bei dem Kuchen und man geht vielleicht früher als gedacht. Was könnten denn noch so für Punkte sein, die einem ein bisschen helfen, wirklich im Alltag, wenn man mitten in der Situation steckt, daraus einen schönen Moment werden zu lassen, der wertschätzend für beide Seiten ist.
Ich glaube, was auch hier wiederum wichtig ist, ist Struktur und Rituale reinzubringen. Und wenn man merkt, es geht in Richtung Grundsatzdiskussion, man kann auch einfach mal den Raum verlassen und sagen, du, ich hole noch einen Tee oder ich mache uns noch mal einen Kaffee. Man muss nicht auf alles eingehen und jeden Punkt ausfechten. Man nimmt sich raus, kommt dann vielleicht mit einem besseren Mut ins Gespräch rein, kann ein wenig umlenken oder auch für sich selber einlenken, den Faden nochmal anders auffassen. Was auch helfen kann, ist, dass man einfach Rituale draus macht, Fotos mitbringt von den Kindern, die man sich gemeinsam anschauen kann, Videos, gemeinsam Filme schaut oder Aktivitäten, Museumsbesuche, all das als kleine Helferlein benutzt, um eben konfliktreiche Situationen ein wenig zu verringern. Oder auch, dass man das Haus ein bisschen verlässt, spazieren geht, wenn eben Bewegung noch möglich ist, und da ein wenig die Dynamik zu verändern. Oder auch für sich selber so ein kleines Check-in-Ritual einzuführen, bevor man die Tür aufsperrt oder klingelt, nochmal tief durchzuatmen und zu sagen, ja, es hat sich verändert. Ich bin nicht mehr das Kind, das nach Hause kommt und bekocht und begrillt wird und unterhalten wird mit tollen Gesprächen und starken Eltern, sondern sich dieser Rolle, so wie du es auch so schön gesagt hast, vorhin bewusst wird. Ich bin vielleicht jetzt eher in einer gebenden Rolle und übernehme Verantwortung für meine Eltern in dem Punkt. Nochmal durchatmet und ganz bewusst die Situation betritt. Mhm. Nicht mit falschen Erwartungen, sondern mit einer klaren Erwartungshaltung. Das hilft immer, weil dann wird sie auch nicht so leicht enttäuscht.
Ja, ich finde, also ich habe gerade darüber nachgedacht, man hat ja wirklich selber in der Hand, den Rahmen zu setzen, ja, für diese Begegnungen. Vielleicht auch viel mehr, als dass es die Eltern können. Ganz einfach aufgrund des Alters und der Schwierigkeiten, die dazukommen. Ich finde, als junger Mensch weiß man doch gar nicht, wie man selber im Alter ist. Vielleicht wird man auch ein bisschen verbitterter, böserer, das Wort gibt's nicht, aber böser oder, ja, man weiß es im Fall nicht. Und auf das Einzige, was man doch hoffen kann, ist, dass man Mitgefühl kriegt. Einfach Mitgefühl füreinander. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Punkt, den man sich manchmal in die Gedanken zurückbringen muss. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar, wenn du unseren Hörerinnen, die sagen, Meine Eltern machen mich wahnsinnig, aber ich liebe sie trotzdem. Noch so einen Satz mitgeben möchtest, damit sie sich vielleicht ein bisschen selber im Umgang auch stärken können, wenn die Eltern schwierig werden. Welcher ist das?
Man ist nicht für das Glück seiner Eltern verantwortlich. Man kann eigene Grenzen setzen und einen schönen Rahmen schaffen, um für seine Eltern da sein zu können. Jedoch liegt auch die Verantwortung immer noch, auch bei den Eltern eine schöne Zeit verbringen zu wollen. Das heißt, man sollte nicht in die Selbstaufgabe gehen, aber sich klar reflektieren, welche Rolle möchte ich bespielen und mit klaren Erwartungshaltungen zu den Besuchen und in die Dynamik mit seinen eigenen Eltern zu gehen. Denn dann kommt es zu weniger Verletzungen, zu weniger Enttäuschungen und man schafft es leichter, eine gute und positive Zeit zu haben, aus der alle Beteiligten Kraft schöpfen können.
Ja, vielen Dank, Hanna, für deine ganzen lieben Worte heute und für das ganz viel Mitgefühl auch hier an der Stelle. Ich glaube wirklich, viele unserer Hörerinnen haben heute auch neue Perspektiven bekommen, wie man sich abgrenzt und trotzdem liebevoll bleibt, sich aber auch emotional schützt, um einfach das beste Ergebnis für alle irgendwie zu bekommen. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir, Alex.
An dieser Stelle ist uns wieder wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt keine Therapie, soll aber Mut machen, den eigenen Weg zu gehen und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Wenn ihr gerne einen Rat von Hanna Gensch möchtet, in den Shownotes findet ihr alle Informationen über ihre Praxis und auch, wie ihr einen Termin bei ihr ausmachen könnt. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.